Kontroverse Debatte im Bundestag zur Migrationspolitik. Bundeskanzler Scholz hat zum Auftakt der Bundestagsdebatte über die Migrationspolitik die angekündigten Anträge der Union kritisiert. Mit den geforderten Zurückweisungen an den Landesgrenzen würde das größte Land der EU, europäisches Recht brechen, sagte Scholz in seiner Regierungserklärung. Dies hätte eine fatale Signalwirkung an andere Staaten. Scholz warf CDU-Chef Merz vor, die Unterstützung von Rechtsextremen in Kauf zu nehmen. Das sei ein unverzeihlicher Fehler. Der Kanzler warf Merz zudem Wortbruch in Bezug auf die generelle Ablehnung der Zusammenarbeit mit der AfD vor. Der Kanzler räumte Defizite bei der Anwendung bestehender Gesetze ein. Die Taten von Mannheim, Solingen, Magdeburg und Aschaffenburg hätten verhindert werden können. Der SPD-Politiker betont, das Recht auf Asyl sei ein fester Bestandteil der deutschen Rechts- und Werteordnung. Daran dürfte nicht gerüttelt werden. Unionskanzlerkandidat Merz wief die Vorwürfe zurück, mit der AfD im Bundestag zusammenzuarbeiten. Die von CDU und CSU eingereichten Anträge zur Migrationspolitik seien eine Reaktion auf die jüngsten Attentate in Aschaffenburg und Magdeburg. Es könne sein, dass die AfD erstmals eine Mehrheit ermögliche, räumte Merz ein. Er betonte aber, dass man das nicht weiter ohnmächtig bei solchen Taten zuschauen könnte. Er werde alles tun, um zu verhindern, dass Radikale an die Macht kämen. Entschuldigung. Eine richtige Entscheidung werde jedoch nicht dadurch falsch, dass die Falschen zustimmen, betonte Merz. Er erklärte zugleich, dass Menschen mit Migrationshintergrund nicht unter Generalverdacht gestellt werden dürfen. Na, oh. Sie seien fester Teil des Landes. Ich finde mal ganz interessant, dass Sie den Weihnachtsmarktangriff vom 20. Dezember hier mit reinsetzen, weil das ja ein Rechtsextremer war. Also ein Mensch mit Migrationshintergrund, aber ein Rechtsextremer, ein AfD-Sympathisant. Sie seien ein fester Teil des Landes, sagte Merz. Nach der Debatte folgt eine namentliche Abstimmung. Oh, da bin ich entspannt. Der erste Antrag der Union sieht unter anderem dauerhafte Grenzkontrollen vor. Demnach ist jeder Versuch einer illegalen Einreise zu vereiteln. Im zweiten Antrag geht es um etwa mehr Befugnisse für Sicherheitsbehörden. Es gilt als offen, welche Mehrheiten im Parlament zustande kommen. Grünen-Kanzlerkandidat Habeck appelliert an Union und FDP, mit der AfD keine gemeinsame Sache zu machen. Zitat: Stimmen Sie nicht mit denen ab in dieser entscheidenden Frage, sagte Habeck im Bundestag mit Blick auf die Unionsanträge für eine schärfere Asylpolitik. Das heiße, mit Rassisten gemeinsame Sache zu machen. Dagegen unterstützte FDP-Chef Lindner Forderungen nach einer strengeren Migrationspolitik. Das Problem sei nicht, dass die AfD zustimme, sondern dass Grüne und SPDs dies nicht täten, sagte er in einer Bundestagsdebatte. Lindner, der vor der Bundeskanzler Scholz als Finanzminister entlassen worden war, sagte, man werde keine Rücksicht mehr auf frühere Koalitionspartner nehmen. Die Co-Gruppenvorsitzende der Linken, Reichenick, kritisierte, die Pläne von Merz seien nicht nur rechtlich hochproblematisch, menschlich erbärmlich, sondern schlicht nicht umsetzbar. BSW-Chefin Sarah Wagenknecht sprach von Symbolpolitik, die nichts bewege. Zuvor hatte das Parlament der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Die Ironie einfach. Anlass war die Befreiung des Vernichtungslager Auschwitz vor 80 Jahren. Bundespräsident Steinmeier bezeichnete in einer Rede die Erinnerung an den Holocaust als Teil der deutschen Identität. Es dürfe kein Vergessen oder Verdrängen der Shoah geben, sagte Steinmeier. Das würde das Fundament der Demokratie erschüttern. Vollkommen absurd. Kirchen warnen CDU und CSU vor der Abstimmung mit der AfD. Die Berliner Vertreter der evangelischen Kirche und der katholischen deutschen Bischofskonferenz haben die Unionspartner davor gewarnt, die Anträge für eine verschärfte Migrationspolitik mit der AfD-Unterstützung durch den Bundestag zu bringen. Die Stellungnahme ist von Prälatin Anegidion und Prälat Karl Jüsten unterzeichnet, die Verbindungsstellen von evangelischen und katholischer Kirche zur Bundespolitik in Berlin leiten. Die Fraktionen hätten sich mit der Auflösung der Ampelkoalition darauf verständigt, keine Abstimmung herbeizuführen, in der die Stimmen der AfD ausschlaggebend sind, heißt es in dem Schreiben an die Bundestagsabgeordneten. Das berichten die Nachrichtenagentur EPD. In dem Schreiben heißt es weiter, Zitat, wir befürchten, dass die deutsche Demokratie massiven Schaden nimmt, wenn dieses politische Versprechen aufgegeben wird. Die Kirchen äußern ihr Befremden über den, Zitat, Zeitpunkt und Tonlage der aktuellen Debatte. Sie sei dazu geeignet, Zitat, alle in Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten zu diffamieren, Vorurteile zu schüren, und sie trage nicht zur Lösung der bestehenden Fragen bei. Dem Schreiben ist eine Stellungnahme zum Entwurf des Zustrombegrenzungsgesetzes der Unionsfraktion, das am Freitag im Bundestag zur Abstimmung gestellt werden soll. Darin heißt es, dass vorgeschlagene Gesetzesänderungen hätten keinen der Anschläge verhindert, die Anlass für die aktuelle Debatte sind. Die Attentate seien von offensichtlich psychischen kranken Personen begangen worden, zuletzt Magdeburg und Aschaffenburg. Die Taten zeigen aus Sicht der Kirche, Zitat, ein Defizit hinsichtlich des Informationsaustausches unterschiedlicher Behörden und einen eklatanten Mangel an adäquater Versorgung psychisch Kranker auf. Der Gesetzentwurf der Union sieht unter anderem eine Begrenzung der Migration und das Ende des Familiennachzugs von subsidiär Schutzberechtigten vor. Er wurde bereits im vergangenen Jahr im Bundestag beraten und wird nun aber als Reaktion auf die Messeattacke in Aschaffenburg zur Abstimmung gestellt. Weil SPD und Grüne die Pläne ablehnen, hat der Entwurf nur eine Chance, wenn neben anderen auch die AfD im Bundestag zustimmt. Das gilt auch für zwei Anträge der CDU-CSU-Fraktion zur Verschärfung der Asylpolitik, über die bereits heute abgestimmt werden soll. Darin enthalten ist die rechtlich umstrittene Zurückweisung Schutzsuchender an den deutschen Grenzen. Hier hat die verfluchte Kirche einen Punkt. Du musst dir mal vorstellen, wo du stehst, wenn das heutige Kirchensystem, sowohl evangelisch als auch katholisch, dich in diesem Zusammenhang belehren kann. Ein Rare W an dieser Stelle. Aber um das ganze Hickhack und das Hin und Her nochmal zusammenzufassen, gibt es aus der Tagesschau eine Zusammenfassung über die Anträge im Bundestag. Worum es im Streit um Migrationspolitik geht. Heute gibt es wohl eine Abstimmung über zwei Anträge der Unionsfraktion, um die Gesetzgebung zur Migration zu verschärfen. Was hat sie vorgelegt? Wer stimmt wie ab? Und was hat es mit der Brandmauer auf sich? Hier ein Überblick. Welche Anträge reicht die Union denn ein? Der Fünf-Punkte-Plan. Der erste Antrag verlangt dauerhafte Grenzkontrollen zu den Nachbarstaaten sowie die Zurückweisung ausnahmslos aller Versuche illegaler Einreise. Dies soll auch für Asylsuchende gelten. Wer vollziehbar ausreisepflichtig ist, soll, Zitat, unmittelbar in Haft kommen. Abschiebungen müssen täglich und auch wieder nach Syrien und Afghanistan stattfinden. Für Straftäter und Gefährder sollen, verlangen CDU-CSU, Zitat, zeitlich unbefristet Ausreisearrest. Die Bundespolizei soll die Befugnis erhalten, selbst Haftbefehle für Abschiebehaft oder Ausreisegewahrsam zu beantragen. Ladies and Gentlemen, ich möchte das ganz kurz sagen, weil das relevant ist. Mit einer Duldung ist man, meiner Einschätzung nach, davon betroffen. Das ist eine Duldung, also die Duldung bekommt man, wenn deine Identität noch nicht geklärt ist. Aber sie werden immer, geduldete Menschen werden immer im Zusammenhang mit unmittelbar als ausreisepflichtig genommen. Das sind in Deutschland um die 200.000 Leute. Nächster Punkt. Politikwechsel bei innerer Sicherheit. Im zweiten Antrag verlangt die Union einen, Zitat, Politikwechsel bei der inneren Sicherheit. Zu insgesamt 27 Forderungen gehören eine Stärkung der Befugnisse der Sicherheitsbehörden, darunter die Speicherung von IP-Adressen für 3 Monate und der verstärkte Einsatz von elektronischer Gesichtserkennung. Ja. Hinzu kommen weitere Forderungen im Migrationsbereich, etwa das Ende des Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte. Also für Menschen, die kein Asyl erhalten, aber aus anderen Gründen vorerst in Deutschland bleiben können. Vollkommen wahnsinnig. Welche weiteren Pläne gibt es? Die FDP-Fraktion will heute einen eigenen Antrag stellen. FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte in der Nachrichtenagentur, Zitat, wir werden einen Antrag in der Debatte einbringen, der deutlich über die Vorschläge der Union hinausgeht, etwa indem wir die Entwicklungshilfe an Rückführungsvereinbarungen knüpfen und straffällige Ausreisepflichtige direkt festgesetzt werden. Zitat Ende. Die Union will am Freitag dann über das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz abstimmen lassen. Das schon im September in erster Lesung behandelte Gesetz, 3 wesentliche Punkte sind, im Aufenthaltsgesetz soll die Begrenzung der Migration als Ziel festgeschrieben werden, der Familiennachzug für subsidiär Schutzbedürftige soll eingestellt werden und die Bundespolizei soll die Befugnisse bekommen, selbst Haft und Gewahrsam für Ausreisepflichtige zu beantragen. Die SPD will ihrerseits eine Abstimmung über die Reform des Bundespolizeigesetzes reinbringen. Außerdem will sie erstmals die nationale Umsetzung der EU-Asylreform und eine Reihe von zusätzlichen Befugnissen für die Sicherheitsbehörden auf die Tagesordnung setzen. Die Grünen werben erneut darum, die Voraussetzung für das neue gemeinsame europäische Asylsystem zu schaffen. Es sieht unter anderem Asylverfahren für Menschen aus Staaten mit niedriger Schutzquote an der EU-Außengrenze vor. Wer könnte jetzt den einzelnen Vorschlägen zustimmen? Notwendig ist in diesem Fall eine einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Das heißt, es müssen mehr Ja- als Nein-Stimmen abgegeben werden. Enthaltungen werden dabei nicht gezählt. Die Union beabsichtigt nach Angaben aus Fraktionskreisen heute eine Sofortabstimmung über ihre Anträge zu beantragen. Auch dafür reicht eine einfache Mehrheit. Auf Stimmen der FDP kann sie zumindest beim Antrag zählen, indem es um eine Verschärfung der Migrationspolitik geht. Den anderen Antrag lehnt die FDP-Fraktion wegen der ihrer Ansicht nach zu großen Eingriffe in Bürgerrechte ab. Die AfD-Fraktion hatte gestern mitgeteilt, beiden Anträgen zuzustimmen. Parteichef Tino Schrupalla, der braune Maler, hatte das mit den Inhalten der Anträge begründet. Zitat, das seien Forderungen, die die AfD seit Jahren stelle. Ja, das möchte ich nochmal so zitieren, das ist wichtig. Das sind Forderungen, die die AfD seit Jahren stellt. Hm? Nun will sie offenbar nur für den 5-Punkte-Plan stimmen. Schrupalla sagte dem Tagesspiegel, der Antrag zur inneren Sicherheit enthalte Punkte, die durch die Grundrechte deutscher Bürger eingeschränkt werden könnten. Außerdem würden außenpolitische Maßnahmen der CDU-CSU einen baldigen Frieden in Europa verhindern. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hat festgelegt, die 10 BSW-Abgeordneten wollen sich bei der Abstimmung über den 5-Punkte-Plan von Unionskanzlerkandidat Merz am Nachmittag enthalten. Den Antrag mit 27 Punkten zur inneren Sicherheit bezeichnet Wagenknecht am Dienstag bereits als, Zitat, für uns auf keinen Fall zustimmungsfähig. Das Zustrombegrenzungsgesetz, das am Freitag abgestimmt wird, wollen BSW und AfD und auch die FDP unterstützen. Sollte es bei CDU, CSU, FDP, AfD und BSW am Ende keine Abgeordneten geben, die sich enthalten, dagegen stimmen oder nicht anwesend sind, käme man bei der Abstimmung über den Gesetzesentwurf zusammen auf 372 Stimmen. Der Bundestag hat aktuell 733 Abgeordnete. Es würde also reichen. Sollten nicht alle Abgeordnete dieser Partei mit Ja stimmen, käme es womöglich auf das Abstimmungsverhalten der neuen Fraktionslosen an. Die meisten von ihnen gehörten früher der AfD-Fraktion an. Sie könnten auch dem Migrationsantrag zum Erfolg verhelfen. Die Initiative von SPD und Grünen dürften vermutlich keine Mehrheit finden. Die Gruppe Die Linke plant, keinem Vorhaben zuzustimmen. Würde sich auch praktisch etwas ändern? Das ist möglich, wenngleich nicht sehr wahrscheinlich. Denn die Anträge, die nach dem Willen der Union am Mittwoch auf der Tagesordnung stehen sollen, haben lediglich appellativen Charakter. Anders ist es bei dem Gesetzesentwurf, mit dem sich der Innenausschuss im November befasst hatte, der nach bisheriger Planung am Freitag abschließend im Plenum beraten werden könnte. Da der Entwurf vorsieht, die Kompetenzen der Bundespolizei auszuweiten und dass die Interessen der Länder berührt, müsste der Bundesrat zustimmen. Ob dies geschieht, ist zumindest fraglich. In schwarz-grünen Landesregierungen dürfte es in dem Fall Diskussionen auslösen. Gibt es rechtliche Bedenken? Ja. Und zwar vor allem gegen einige Punkte, die in den beiden Anträgen enthalten sind. Etwa die Aberkennung der deutschen Staatsbürgerschaft und generelle Zurückweisung. Allerdings gibt es unter Fachleuten zu beiden Fragen unterschiedliche Meinungen. Bei den Zurückweisungen setzt die Union womöglich aber auch auf die Macht des Faktischen. Mit anderen Worten, die Bundesregierung könnte entsprechende Maßnahmen erst einmal umsetzen und dann schauen, ob eine etwaige Klage dagegen vor einem Verwaltungsgericht bzw. dem Gerichtshof der Europäischen Union Erfolg hat. Müsste die jetzige Bundesregierung das Gesetz umsetzen, wenn der Bundesrat zustimmen sollte? Ja. Der Bundesrat dürfte allerdings, wenn keine Fristverkürzung beschlossen wird, erst nach der Bundestagswahl über den Entwurf entscheiden. Dann müsste der Bundespräsident das Gesetz noch unterzeichnen. Entscheidend ist die Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt. Da nach der Wahl erst einmal Sondierungen und Koalitionsverhandlungen ausstehen, könnte es theoretisch sein, dass die rot-grüne Regierung dann noch als amtierende Bundesregierung handeln müsste. Warum gibt es denn Kritik am Vorgehen der Union? Merz nimmt die Zustimmung der AfD zu den Anträgen bzw. dem Gesetzesentwurf in Kauf. Zitat, wir werden sie einbringen, unabhängig davon, wer ihnen zustimmt, sagte er. Zitat, ich gucke nicht nach rechts, nicht nach links, ich gucke in diesen Fragen nur geradeaus. Die AfD wiederum hat ihr Werben für eine Zusammenarbeit mit der Union nur noch einmal verstärkt. Die Partei jubelt schon über das Ende der Brandmauer. Wie kam es zu dem Wort Brandmauer in Verbindung mit der AfD eigentlich? Wer den Begriff zuerst in diesem Zusammenhang benutzt hat, lässt sich nur schwer nachvollziehen. Aber schon 2014, ein Jahr nach Gründung der damals vor allem europakritisch auftretenden Partei, nutzte ihn der damalige CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer. Die AfD zog in Sachsen zum ersten Mal in das Landesparlament ein und Scheuer sagte zur Frage einer Zusammenarbeit, in diesem Punkt gebe es eine, Zitat, Brandmauer. Der Begriff wurde später auch von anderen Parteien genutzt, um eine Zusammenarbeit auszuschließen. 2018 etwa nach dem Ausschreitungen von Chemnitz sagte Grünpolitiker Cem Özdemir, man müsse eine Brandmauer in Richtung AfD errichten. Wie geht CDU-Chef Friedrich Merz damit um? Merz hatte im Dezember 2021 dem Spiegel gesagt, Zitat, mit mir wird es eine Brandmauer zur AfD geben. Ach so. Im vergangenen Herbst, als Sachsens Ministerpräsident CDU-Politiker Michael Kretschmer im Zuge der Landtagswahlen im Osten empfahl, vom Begriff der Brandmauer Abstand zu nehmen, weil die Partei ihn für sich nutze und sich als Märtyrer darstelle, sagte Merz, Zitat, das Wort Brandmauer hat nie zu unserem Sprachgebrauch gehört. Das ist uns immer von außen aufgenötigt worden. Die AfD hält Merz das Wort immer wieder vor, um die Union unter Druck zu setzen. Sie argumentiert mit ihren Wahlerfolgen und dass sie sich vor diesem Hintergrund die strikte Abgrenzung nicht mehr lange werde durchhalten lassen. Wie begründet die CDU ihre Ablehnung einer Zusammenarbeit? Es ist ihre offizielle Beschlusslage. Auf ihrem Parteitag in Hamburg 2018 hatten die Christdemokraten festgehalten, Zitat, die CDU Deutschland lehnt Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit sowohl mit der Linkspartei als auch mit der Alternative für Deutschland ab. Zitat Ende. Merz hat vor kurzem in den Tagesthemen bekräftigt, Zitat, wir arbeiten nicht mit einer Partei zusammen, die ausländerfeindlich ist, die antisemitisch ist, die Rechtsradikale in ihren Reihen, die Kriminelle in ihren Reihen hält, eine Partei, die mit Russland liebäugelt und aus der NATO und der Europäischen Union austreten will, Zitat Ende. Er stehe mit seinem Wort dafür und halte das und knüpfe sein Schicksal als Parteivorsitzender an diese Antwort. Tja, das heißt, Friedrich Merz wird wahrscheinlich diese Woche noch als Parteivorsitzender und Kanzlerkandidat ausscheiden. Das sind doch mal gute Nachrichten. Wem nutzt die aktuelle Debatte im Wahlkampf? Das ist noch offen. Umfragen zeigen, dass viele Bürgerinnen und Bürger die Migrationspolitik aktuell als Problemfeld begreifen. Dass die Union jetzt hier noch einmal den Druck erhöhen mag, ebenso wie der Inhalt ihrer Vorschläge, einigen Wählern gefallen. Jedoch könnte die Ansage ihres Kanzlerkandidaten Friedrich Merz, die eigenen Vorstellungen notfalls auch mit Stimmen der AfD und BSW durchzusetzen, andere Wähler verschrecken. Die Grünen glauben, Merz sei hier in eine Falle getappt, die ihm die AfD-Vorsitzende Alice Weidel gestellt habe. Mit dem Ziel, den Anschein zu erwecken, die AfD sei nicht radikal, sondern eine rechtskonservative Partei und somit Teil des demokratischen Spektrums. Was tun die zuständigen Innenminister von Bund und Länder? Die Gewalttaten von Mannheim, Solingen, Magdeburg und Aschaffenburg zeigen, dass es Handlungsbedarf gibt. Wenn es darum geht, Menschen, die durch Drohungen bzw. Gewalttaten auffallen, nicht aus dem Blick zu verlieren. In einer Videokonferenz haben die Innenminister von Bund und Ländern am Montag konsequent im Umgang mit psychisch kranken Straftätern in Aussicht gestellt. Konsequenzen. Mutmaßliche Täter müssten frühzeitig erkannt und Informationen unter den Behörden besser ausgetauscht werden, sagte hinter Brems Innensenator Ulrich Meuer. Der aktuell Vorsitzende der Innenministerkonferenz ist. Auch der Innenausschuss des Bundestages beschäftigt sich an diesem Mittwoch mit zum wiederholten Mal mit der Frage, wie sichergestellt werden kann, dass potenzielle Gewalttäter ohne deutschen Pass rechtzeitig aus dem Verkehr gezogen bzw. außer Landes gebracht werden können. Ziemlich langer Artikel, aber es ist wichtig, da auch klar Sachen zu erklären. Ja, wie wir an den Punkt gekommen sind, an dem wir sind, was für Aussagen gemacht wurden und wohin die Reise geht. Zum jetzigen Zeitpunkt ist Folgendes klar. Das, was zuletzt in Aschaffenburg passiert ist, ist ein Behördenversagen. Die Behörden haben versagt. Der Täter oder Tatverdächtige von Aschaffenburg hat in 18 Fällen Ermittlungen gehabt und dass da nicht vorher reagiert werden konnte, ist absolutes Behördenversagen. Kein, und das ist wichtig, kein neues Gesetz, gegen das er zusätzlich verstoßen hätte, hätte das Behördenversagen in irgendeiner Form anders dargestellt. In 18 Verfahren wurde da schon agiert. Es gibt also keinen Anlass dafür, etwas Neues zu erlassen, wenn die bestehenden Rahmenbedingungen nicht effektiv durchgesetzt wurden. Es ist vollkommen wahnsinnig, das auch irgendwie auch nur zur Debatte zu stellen. Denn, nochmal, es ist ja auch dokumentiert, der war schon straffällig. Der war auf dem Radar. Das ist nicht irgendein Untergetauchter. Das ist in 18 Fällen gab es Ermittlungen für Gewalttaten, sogar gegenüber Polizeibeamten. Diesbezüglich ist nichts passiert. Die Konsequenz aus diesem Fall ist nicht die Tatsache zu sagen, was ist mit allen Leuten aus Afghanistan, sondern die Konsequenz ist zu sagen, wie konnte jemand, der psychisch krank ist und Gewalttäter, nicht in einer geschlossenen sitzen, und oder in Haft, um Leute davor zu schützen, dass sowas passiert. Und für die ganzen rechtsextremen Spinner, die das instrumentalisieren, wie so oft wird in dieser Debatte immer nur vom Täter und der Herkunft gesprochen. Dass da aber ein marokkanisches Kind gestorben ist, spielt für die Leute dann keine Rolle. Gar nicht. Absolut gar nicht. Und deswegen, und weil das so ist, gibt es keine Toleranz gegenüber euren Positionen. Absolut keine. Wenn ihr wegen diesem Delikt eure Fremdenfeindlichkeit in den Köpfen, aus eurem Mund heraus, in die Ohren von Unbeteiligten strömen lasst, dann wird es Zeit, euch Hurensöhne zu bekämpfen. Es ist wichtig. Keine Toleranz gegenüber Intoleranz. Es ist wichtig, diesen Menschen entgegenzutreten und zu sagen, bis hierher und nicht weiter. Das ist wirklich wichtig. Auf Demos, auf Umzügen, Bekanntmachung und natürlich auch in der Realpolitik. Die Zahl der Flüchtlinge ist zuletzt deutlich gesunken, auch weil die Ampel zahlreiche Maßnahmen zur Verschärfung der Asylpolitik umgesetzt hat und die EU die Außengrenzen besser schützt. Die Ampel hat eine ganze Reihe von Verschärfungen beim Umgang mit Flüchtlingen und Migranten auf den Weg gebracht. So sind seit September Kontrollen an allen deutschen Landesgrenzen möglich. Im vergangenen Februar wurde zudem ein Gesetz beschlossen, das Abschiebungen erleichtert. Es ermöglicht unter anderem die Durchsuchung von Wohnungen und Gemeinschaftsunterkünften und sieht Sozialkürzungen für Asylbewerber vor. Die Regierung hat überdies eine Reform der europäischen Asylgesetze zugestimmt, die die Errichtung von Auffanglagern an den europäischen Außengrenzen vorsieht. Unstrittig ist auch, die Asylzahl sind in den vergangenen Monaten deutlich gesunken. 2024 wurden in Deutschland 250.945 Asylanträge eingereicht, knapp 30% weniger als noch 2023. Und in etwa so viele wie im Durchschnitt der 7 Jahre seit dem Ende der Flüchtlingskrise 2015 und 2016. Nicht eindeutig zu beantworten ist die Frage nach den Ursachen des Rückgangs. Nach Angaben des Innenministeriums wurden an den deutschen Grenzen 40.000 Personen zurückgewiesen. Das ist bereits heute möglich, wenn Einreisefreiwillige ohne gültiges Reisedokument beim Grenzübertritt nach Deutschland keinen Asylantrag stellen. Zitat: Wenn sie das tun, muss ihr Asylgesuch überprüft werden, was Merz ändern will. Allerdings kommen auch weniger Flüchtlinge an den deutschen Grenzen an als in den Jahren zuvor. Nach Angaben der Europäischen Grenzschutzagentur, Pushback Frontex, also Pushback ist das, was, ne, also, na, ihr versteht schon, ist die Zahl der irregulären Übertritte an den europäischen Außengrenzen im vergangenen Jahr um 39% im Vergleich ja zum Vorjahr gefallen. Damit wurde das niedrigste Niveau seit 2021 erreicht. Über die Gründe macht die Agentur keine Angaben. Sie teilt aber mit, dass sich vor allem in Tunesien und Libyen weniger Menschen auf den Weg nach Europa machen. Eine Rolle könnte dabei gespielt haben, dass die EU Abkommen mit den beiden Ländern geschlossen hat, in denen die sich verpflichten, stärker gegen illegale Migration vorzugehen. Eine Schlüsselrolle spielt dabei Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni, die sich auf nationaler und europäischer Ebene für eine restriktivere Flüchtlingspolitik einsetzt. Gestiegen ist zuletzt auch die Zahl der Abschiebungen. Zwischen Januar und November 2024 wurden 18.384 Menschen abgeschoben. Das sind 21% mehr als im Vorjahreszeitraum. In Deutschland leben rund 43.000 unmittelbar Ausreisepflichtige. Ungefähr 180.000 weitere Ausländer müssten das Land eigentlich verlassen, werden aber aus unterschiedlichen Gründen geduldet. Zum Glück ist das alles passiert, weil Deutschland ist jetzt viel sicherer. No? Seitdem das passiert, viel sicherer in Deutschland. Viel sicherer. Da sieht man schon die ersten Erfolge. Abschiebungen haben allem Anschein nach das Problem gelöst. Welche Auswirkungen pauschale Zurückweisungen an den Grenzen, wie CDU-Chef Friedrich Merz sie fordert, auf die Migrationszahlen hätten, ist umstritten. Es käme darauf an, ob die Polizei über genug Personal verfügt, um den Grenzschutz tatsächlich zu gewährleisten. Und wie die Nachbarländer Deutschlands reagieren. In Teilen der Ampel war eine solche Maßnahme bereits nach dem Attentat von Solingen erwogen worden. Das damals noch von der FDP geführte Justizministerium und das Innenministerium waren aber zu dem Schluss gekommen, dass dies gegen europäisches Recht verstoßen würde. Endgültig feststellen kann das aber nur der Europäische Gerichtshof. Also das sind sozusagen jetzt so ein kleines Revue, was man so zusammensetzt. Okay, die Zahlen sind runtergegangen. Es ist nicht ganz eindeutig, woher das kommt. Es könnte von den Ablehnungen, es kommt zum einen Teil von den Ablehnungen der Grenze, an der Grenze selber und zum anderen Teil an den, wahrscheinlich mehr an den Abkommen mit Nachbarstaaten, dass Migration verhindert werden soll. Es ist auf jeden Fall deutlich weniger geworden und seitdem es deutlich weniger geworden ist, gibt es deutlich sicherer. Ne? Gott sei Dank konnte das Problem mit dieser einfachen Maßnahme vollständig gelöst werden. De facto Haushaltssperre. Trump friert staatliche Zuschüsse und Kredite ein. US-Präsident Trump setzt alle Ausgaben vorläufig auf Stopp. Es geht um Zuschüsse für Auslandshilfen, aber vor allem um Zuschüsse für Bundesstaaten. Die Regierung will alles von Grund auf prüfen. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, dass ab Dienstagnachmittag Ortszeit alle staatlichen Zuschüsse und Kredite eingefroren werden. Das kommt einer Haushaltssperre gleich. Die Regierung soll jetzt auf Anordnung von Trump prüfen, welche Förder- und Hilfsgelder in Zukunft noch gezahlt werden. Es geht um zig Milliarden Dollar, die die US-Regierung zumindest vorläufig eingefroren hat. Betroffen sind Auslandshilfen, Gelder für Nichtregierungsorganisationen, vor allem aber auch Zuschüsse für verschiedene Förderprogramme in den US-Bundesstaaten, darunter Bildungs- und Sozialprogramme. Die Trump-Regierung teilte mit, Der vorläufige Stopp der Zuschüsse gelte unter anderem nicht für die Sozialversicherung, das staatliche Krankenversicherungsprogramm für Senioren, Medicare und Studienkredite. Der Sender CNN berichtet, es gehe um insgesamt mehr als 2000 Förderprogramme. Behörden und Organisationen in den Bundesstaaten seien aufgefordert zu dokumentieren, ob Zuschüsse für illegale Einwanderer, Klimapolitik oder Diversitätsprogramme verwendet werden. Also Bereiche, die Trump nicht weiter fördern will. Aus dem Weißen Haus hieß es, die vorläufigen Zahlungspausen gebe der Regierung Zeit zu überprüfen, ob die bisher bezuschussten Programme mit den Prioritäten des Präsidenten übereinstimmen. Demokratische Kongressmitglieder bezweifeln, dass Donald Trumps Erlass hier rechtmäßig ist. Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, erklärte, der Kongress habe das Geld genehmigt. Es sei nicht optional, sondern Gesetz. Mehrere gemeinnützige Organisationen haben bereits Klage eingereicht. Vor Ort, als das passiert ist, waren übrigens alle Federal-Programme, also alle in den Föderalstaaten, in den Bundesstaaten, allen 50 Bundesstaaten, alle geförderten Programme on hold. Alle. Es gibt jetzt wohl zwischenzeitlich einen Emergency-Dekret von irgendeinem Richter, der da wohl erstmal aufgemacht hat bei bestimmten Dingen. Aber das, was hier steht bezüglich gewisse Programme sind ausgenommen, die sind erstmal nur ausgenommen, weil wohl ein Richter gesagt hat, stopp. Diese Sache, so wie sie hier steht und so wie sie gerade praktiziert wird, steht übrigens 1:1 im Playbook des Project 2025. Im Project 2025 ist hinterlegt, man friert die gesamte Bezuschussung vom Federal State sein von allen 50 Bundesstaaten, greift sich das unter die Arme und verteilt das unter den Loyalisten. Also gibt das den Politikern und den Akteuren, die loyal zu Trump stehen. Wenn das durchgehen sollte, also abhängig davon, was jetzt mit Gerichten passiert, also dass das halt einfach vollkommen aus den Fugen gerät. Wenn das durchgehen sollte und wenn Gerichte das nicht aufhalten, dann ist das sowas wie eine Monarchie irgendwie. Dann ist Donald Trump zum König gekürt worden und gibt den Leuten, die er mag oder die ihm loyal an der Seite standen, halt Geld und den anderen nicht. Das ist dann eigentlich sowas wie eine Monarchie oder, naja, es wird ja schon Oligarchie gesagt oder es wird halt Diktatur gesagt, ne? So. Das ist absoluter Wahnsinn. Donald Trump ist eine Woche im Amt. Eine Woche. Vollkommen verrückt. Und die am meisten leiden, sind die am wenigsten haben. Wenn es nicht so ein gigantischer Cluster wäre im internationalen Zusammenhang, dann wäre das sehr unterhaltsam, bei diesem Zusammenbruch dieser Gesellschaft da zuzusehen. Da es aber hier um sich die Vereinigten Staaten von Amerika handelt, betrifft es halt irgendwie immer die Welt. Sehr schnell. Und für den Fall, dass ihr glaubt, ja, in 4 Jahren ist das dann vorbei, hoffentlich schnell. Es wird jetzt schon darüber debattiert und es gibt auch schon Entwürfe bezüglich einer dritten Amtszeit und die gesetzlich möglich zu machen mit Donald Trump. Also, Faschisten tun Faschisten-Dinge. Es ist nicht überraschend, zumindest für Leute, die sich vorher informiert haben. Angebot an US-Bundesangestellte. Wer sofort kündigt, bekommt bis September Gehalt. Trump hatte versprochen, den Regierungsapparat zu verkleinern. Jetzt haben 2 Millionen Beschäftigte ein Angebot per E-Mail erhalten. Großzügige Abfindung, wenn sie sofort kündigen. Das erinnert an eine Musk-E-Mail. Es ist ein ungewöhnlicher Versuch, den Regierungsapparat zu verkleinern und so ein zentrales Wahlkampfversprechen einzulösen. Die Trump-Regierung hat ungefähr 2 Millionen Beschäftigten in Ministerien und Bundesbehörden per Massen-E-Mail großzügige Abfindungen angeboten, wenn sie freiwillig kündigen. Hör zu, der Wahnsinn geht weiter. Wer auf die entsprechende E-Mail mit dem Wort resign, kündigen, antwortet, bekomme noch bis September volles Gehalt. Zitat, wenn Sie nicht ins Büro kommen und dazu beitragen wollen, Amerika wieder groß zu machen, dann steht es Ihnen frei, sich eine andere Arbeit zu suchen. Zitat Ende. So Trumps Sprecherin Caroline Levitt. Zitat, und die Trump-Regierung wird Ihnen eine großzügige Abfindung von 8 Monaten geben. Die Offerte gilt ab sofort bis zum 6. Februar. Ausgenommen sind die Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums, die Post und aller Behörden, die mit Abschiebungen und der nationalen Sicherheit betraut sind. Wer das Angebot nicht annehme, heißt es weiter, könne nicht sicher sein, dass die Stelle erhalten bleibe, aber er werde im Ernstfall, Zitat, mit Würde behandelt. Donald Trump hatte im Wahlkampf versprochen, den Regierungsapparat zu entschlacken und effizienter zu gestalten. Konkrete Vorschläge zur Umsetzung soll bei seinem Berater Elon Musk machen. Ob die E-Mail auf die Initiative des Tech-Milliardärs zurückgeht, war zunächst nicht klar. Laut US-Medien erinnert das Schreiben aber stark an die E-Mail, die Musk kurz nach der Übernahme von Twitter heute X an die Beschäftigten der Social-Media-Plattform schickte. Anders als jetzt müssen die Twitter-Angestellten damals aktiv bestätigen, dass sie für den neuen Chef arbeiten wollen. Die Behördenmitarbeiter müssen jetzt nur antworten, wenn sie bereit sind zu gehen. Eine Woche. Der ist eine Woche da. Was übrigens passiert ist, dass die Leute, die gehen und die Abfindung nehmen, dafür sorgen, dass der Arbeitsaufwand, der bleibt, auf die verteilt wird, die vor Ort bleiben und somit mehr zu tun haben und es längere Wartezeiten bei den Prozessen gibt. Also es droht sich da ein bürokratischer, also es wird droht sich eine bürokratische Katastrophe an, ja. Es ist wirklich vollkommen merkwürdig, das so zu machen, aber spricht halt auf jeden Fall für die Handschrift von den Leuten, die da involviert sind in diesem Zusammenhang, Elon Musk. Und da nochmal der Verweis, Project 2025 hat das alles schon skizziert. Project 2025, das alles schon skizziert. Das waren die Nachrichten, Ladies and Gentlemen. Und mit diesen Worten beende ich das. Danke für die Aufmerksamkeit.